Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Ursula Weidenfeld, Journalistin und Autorin. Hallo, freue mich, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Stucke.
Und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ursula Weidenfeld hat in diesem Jahr ein Buch geschrieben über die Kanzlerin. Das Porträt einer Epoche heißt das. Und es geht natürlich in der Tat einiges gerade zu Ende, was uns lange begleitet hat. Also ja nicht nur die Zeit von Angela Merkel, auch eine lange politische Größe, umstritten oder nicht, aber irgendwie immer dabei gewesen, Horst Seehofer. Der hat, lerne ich heute aus einem Spiegelartikel, der hat in seiner berüchtigten Modelleisenbahnanlage, die vielleicht die ein oder andere von Ihnen auch schon mal gesehen hat, auch eine Miniatur Merkel und die stellt er dann je nach Stimmungslage auf den Bahnhof oder aufs Fensterbrett, sagt er da. Frau Weidenfeld, finden Sie das niedlich, finden Sie das unwichtig oder sagt das vielleicht sogar was aus über diese beiden scheidenden großen Politikerinnen und Politiker?
Naja, es sagt relativ viel aus. Er erzählt nämlich, dass er drei Merkels hat und nur einen Seehofer, weshalb er also Angela Merkel zwar auf drei verschiedene Positionen setzen könnte, sich selbst aber nicht. Und Sigmar Gabriel gibt es auch noch als kleine Person für diese Modelleisenbahn und der steht aber immer sehr weit entfernt. Also Seehofer sieht sich schon immer in der Nähe zu Merkel und hat aber offenbar in den vergangenen Jahrzehnten immer das Bedürfnis gehabt, selber die Regie zu führen, eben ob sie auf die Fensterbank muss oder ob sie am Bahnhof, übrigens in Bonn stehen darf. Horst Seehofer hat einen Bonner Bahnhof da und keineswegs einen Berliner oder einen Münchner Hauptbahnhof.
Ursula Weidenfeld, wir schauen gleich ein bisschen auf Themen dieses Tages und dieser Woche. Themen dieses Tages und dieser Woche bespreche ich heute mit der Journalistin Ursula Weidenfeld. Und leider müssen wir feststellen, ist ein Dauerthema wieder da, was zwar nie so richtig weg war, aber im Sommer eben vielleicht nicht so akut gewesen ist. Die Corona-Lage, die vierte Welle, der mittlerweile zweite Corona-Winter. Frau Weidenfeld, wenn Sie mal versuchen, sich so ein bisschen zurückzuversetzen in den letzten November und jetzt sind wir wieder da, wie geht's Ihnen damit? Beobachten Sie das nüchtern, so nach dem Motto, gut, da müssen wir jetzt halt nochmal durch oder was taucht da bei Ihnen an Gefühlen auf?
Naja, erstmal ehrlich gesagt Erleichterung. Also ich kann mich erinnern, dass wir im letzten Winter, da gab es keinen Impfstoff, da hatten alle Sorge um ihre alten Eltern, um ihre alten Verwandten und das zu Recht. Und es zeigt sich ja, dass wir das in diesem Jahr wieder haben müssen, aber auf der anderen Seite glaube ich eben dadurch, dass man jetzt die Wahl hat, also dass man sich impfen lassen kann, dass viele Ältere jetzt auch die dritte Impfung bekommen, ist man eben einfach so ein kleines bisschen doch entspannter und hat sich auch so ein bisschen an diesen Corona-Schrecken auch gewöhnt. Also letztes Jahr war eben alles das erste Mal. Dieses Jahr hat man die Tests zu Hause, man weiß, wie man damit umgeht, man hat auch irgendwie ein bisschen Routine, sich zu bewegen. Also das finde ich jetzt nicht mehr so dramatisch. Ich glaube auch, weil die Situation selber nicht mehr so dramatisch ist wie im letzten Jahr. Aber eben auch, weil es natürlich einen Gewöhnungseffekt gibt. Man wird es offenbar nicht mehr los.
Es ist ja jetzt auch der Unterschied zum letzten Winter vielleicht, dass es eben nicht so sehr das gegen dieses Virusleben ist, sondern jetzt leben wir irgendwie damit auf eine gewisse Art und Weise vielleicht. Und das bringt allerdings angesichts jetzt steigender Zahlen ja auch für viele Menschen, wenn auch eben diese Gefährdung vielleicht durch die Impfung gesundheitlich ein bisschen eingegrenzt ist, es bringt halt so eine unsichere Situation mit, zum Beispiel für Eltern, für Kinder, also Kinder einfach auch, weil sie erkranken, Eltern, weil sie vielleicht vor so einem Winter und Herbst stehen, wo immer wieder von irgendeiner Ecke eine Quarantänesituation droht, also da so eine gewisse Unsicherheit da ist. Und mein Eindruck ist, politisch hätten wir vielleicht doch ein bisschen mehr uns darauf vorbereiten können, oder? Ich meine, wir hatten ja schon mal die Situation, Sommer ist vorbei, es wird wieder weitergehen, so.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja schon irgendwie die Diskrepanz zwischen wir heben die pandemische Notlage auf und sitzen wieder richtig mittendrin im Mist. Die ist ja kaum zu beschreiben. Und ich glaube eben, klar, vor allem die Frage, was ist mit Kindern und Schülern? Eltern, Lehrer haben im letzten Jahr ja eben auch erlebt und erlernt auch, was Kinder versäumen, nicht nur an Lernstoff, sondern eben auch an sozialen Kontakten, an Freundschaften, wie das Kinder trifft. Und natürlich auch bei Älteren, bei Bewohnern in Heimen, in Pflegeheimen. Auch da hätte man gesagt, wenn es die Empfehlung für die dritte Impfung gibt, dann macht man das doch schnell. Mhm. Also da ist, glaube ich, politisch ganz, ganz viel eben auch so zugewartet worden. Man hat ja auch die Wahlen und hat dann so hinterher das Gefühl gehabt, na, dann sollen jetzt die anderen mal. Mhm. Die anderen können aber noch nicht und die einen wollen nicht mehr. Und das auf dem Rücken der Kinder, der Senioren vor allem auszutragen oder eben auch zu lassen, das hat schon einen gewissen Grad an Zynismus.
Also Wahlen, sagen Sie, als einen Grund und eben so ein, ja, vermutlicher Regierungswechsel als ein Grund, dass man da eben nicht so richtig gut gehandelt hat. Aber trotzdem, warum ist man so vorsichtig gewesen? Also wir hatten ja jetzt gestern zum Beispiel so eine Situation, Gesundheitsminister und Ministerin, die sich treffen und beraten und überlegen, was man machen kann. Und das, was dann rauskommt, ist doch relativ wenig. Also so diese Empfehlung Booster für alle von Jens Spahn, die wir schon kannten, was irgendwie auch, solange die STIKO das nicht auch sagt, irgendwie noch ein schwaches Signal ist. Und dann ja ein bisschen mehr testen in den Pflegeeinrichtungen. Aber da hätte man ja auch sagen können, machen wir doch mal was, handeln wir doch mal. Machen wir eine partielle Impfpflicht in den sensiblen Bereichen?
Ja, absolut, hätte man machen können. Da gibt es eben diese ganz großen Bedenken der Betreiber dieser Heime, die dann sagen, naja, wenn wir unsere Mitarbeiter verpflichten, sich impfen zu lassen oder wenn sie gesetzlich verpflichtet werden, dann sind die alle weg. Mhm. Wir haben ohnehin schon Pflegenotstand, das wird dann alles ganz schlimm. Wobei da würde ich eben sagen, Frankreich, Italien, das zeigt eben einfach, dass die dann am Ende doch nicht weg sind. Und dass man in einer solchen Situation, wo eben ganz offensichtlich die Durchbrüche zunehmen, mit Pflegemitarbeitern noch mal anders reden muss und sie vielleicht eben tatsächlich verpflichten muss, das würde ich auch für eine wichtige Entscheidung halten. Aber man sieht eben einfach, wer keine Macht hat, kann auch nicht entscheiden. Und im Moment gibt es im Bund niemanden, der die Macht hat, der den Hut aufzieht, der dafür auch ins politische und gesellschaftliche Risiko geht. Und die Kosten dafür oder den Preis dafür bezahlen die ganz Jungen und die ganz Alten.
Sagt Ursula Weidenfeld hier bei Deutschlandfunk Kultur. Le goût du chagrin, der Geschmack der Trauer, den hören wir von Louise Thiollon und sprechen dann über die CDU und die Suche nach einem neuen Vorsitz. Heute geht es los bei der CDU. Mal wieder muss man sagen, Mann und Frau darf sich bewerben für den Parteivorsitz. Bisher hören wir da aber vom meistens Herren dann doch, die hier zum Beispiel.
Ich denke, das ist ein guter Weg, zu einem Neustart der CDU zu kommen.
Jetzt schlägt die Stunde der Mitglieder.
Meine Vorstellung ist, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass in den verbliebenen Spitzenämtern der Opposition Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender, Generalsekretär, diese Spitze allein männlich wäre.
Für die Frage, wer wann, wofür, mit welchem Konzept, mit welchen Inhalten kandidiert, haben wir uns einen Zeitplan gegeben.
Es kommt natürlich darauf an, wer die Union in Zukunft führt. Und da geht es um eine Führungsmannschaft. Ja, natürlich. Junge Besen kehren gut. Aber die alte Bürste kennt die Ecken.
Darüber spreche ich mit der Journalistin Ursula Weidenfeld. Frau Weidenfeld, um mal bei diesem Bürstenbild zu bleiben, was Friedrich Merz schon, muss man sagen, Mitte Oktober aufgemacht hat bei der Jungen Union. Jetzt könnte man auch ergänzen, Zahnbürsten können zum Beispiel gut Fugen putzen. Aber was will uns Friedrich Merz damit eigentlich sagen, dass er in die Ecke gehört als alte Bürste?
Nee, im Gegenteil. Er sagt halt eben einfach, er will ja CDU-Vorsitzender werden und er gehört natürlich zu den alten Bürsten in der CDU und empfindet sich wahrscheinlich auch so und sagt halt eben, es ist aber wichtig, die Partei zu kennen, deren Strömungen zu wissen um die Befindlichkeiten an der Basis. Und das verspricht, das ist sein Versprechen. Mhm. Sein Versprechen ist halt, nehmt mich und dann werdet ihr endlich werden diejenigen in der CDU, die die letzten 16 beziehungsweise 20 Jahre gedarbt haben und sich eben vernachlässigt gefühlt haben, sich auch nicht gesehen gefühlt haben in dieser CDU der modernen Mitte, die Angela Merkel geformt hat, die werden sich endlich wiederfinden und die werden eben wieder ein konservatives Zuhause bekommen, wo die Ecken gut ausgekehrt sind.
Gut gebürstet. Endlich ist ein gutes Stichwort, was Sie jetzt ein paar Mal gesagt haben, weil er ja nun schon einmal verloren hat gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, dann hat er nochmal verloren gegen Armin Laschet. Gut, da waren es die Delegierten, jetzt hofft er halt auf die Basis, aber trotzdem, das wirkt ja irgendwie dann doch vielleicht fast irgendwann so ein bisschen verkrampft, zu sagen, aber jetzt nochmal und jetzt, also
Ich weiß es nicht. Ich finde, jeder, der sich politisch engagiert, hat zunächst mal Respekt verdient. Und jeder, der glaubt, dass er oder sie eine Partei führen kann, hat auch Respekt verdient. Insofern finde ich, darf man das gar nicht so lächerlich machen. Aber bei Friedrich Merz ist, glaube ich, sehr, sehr klar, dass er, der hat ja nicht nur die beiden Male in der jüngsten Vergangenheit verloren, sondern er hat eine ganz, ganz große Niederlage erlitten gegen Angela Merkel. Er ist damals nicht Fraktionsvorsitzender geworden nach 2002, als Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat die Wahl verloren hatte, sondern Angela Merkel ist es geworden und sie ist dann auch Kanzlerin geworden. Und mit dieser großen Niederlage wird Friedrich Merz persönlich nicht fertig. Aber er wird auch deshalb nicht damit fertig, weil er wirklich glaubt, er sei der Bessere gewesen. Und er habe seine Partei und habe das Land in eine vielleicht andere, aber bessere Zukunft, eine bessere Gegenwart geführt. Und das beweisen zu wollen, finde ich, ist nicht, das ist nicht falsch. Die Frage ist halt eben, kann er es beweisen und ist eben nicht die Zeit auch ein bisschen über das hinweggegangen, was Friedrich Merz ursprünglich mal vorgeschlagen hat und was er jetzt eben auch als politisches Programm seiner eigenen Partei anbietet, aber ja dann auch irgendwann dem Land anbieten muss. Es ist ja völlig klar, dass derjenige, der jetzt Parteivorsitzender wird oder Parteivorsitzende, die ja nicht in Sicht ist, aber man darf es nicht ausschließen, dass die oder der einer der großen Favoriten ist, dann eben für die nächste Wahl, um Kanzlerkandidat und möglicherweise dann noch Kanzler zu werden.
Aber ist, also das klingt bei Ihnen jetzt so, dass Sie nicht unbedingt sagen, er hat die besten Chancen, die Partei da.
Bei einer Mitgliederbefragung sieht es so aus, als gäbe es sehr viel Zuspruch für Friedrich Merz. Man muss sich ja auch immer fragen, wer ist mobilisierbar? Nicht? Also man würde eben vermuten, dass all die, die Angela Merkel toll fanden, wahrscheinlich nicht so richtig brennen für Friedrich Merz oder für Norbert Röttgen oder für Jens Spahn. Und dass die dann möglicherweise gar nicht sich an dieser Entscheidung beteiligen. Und das hat man ja bei der SPD gesehen. Da haben sich eben diejenigen beteiligt, vor allem, die genau wussten, was sie wollten. Und das wird eben bei der CDU vermutlich ähnlich sein. Diejenigen, die wissen, was sie wollen, wollen in der Regel Friedrich Merz. Die werden sich sehr, sehr stark beteiligen. Insofern hat er schon ganz gute Karten, wenn er antritt, dann eben auch den Vorsitz zu bekommen.
Und wäre das auch aus CDU-Sicht vielleicht, jetzt widerspreche ich mir ein bisschen selber, als ich gesagt habe, naja, jetzt zum dritten Mal versuche das nochmal, aber wäre das vielleicht doch für die CDU insofern ganz gut, weil die CDU ja jetzt thematisch es irgendwie schwer haben wird, sich auch zurückzuarbeiten. Also weil im Prinzip aus diesen Jahren der Großen Koalition so eine Annäherung aus SPD und CDU da gewesen ist, die lange der SPD, sagt man, geschadet hat. Und jetzt aber, wenn sie irgendwie nicht sich profilieren kann oder nicht einfach regieren kann, für die CDU schwierig ist. Insofern vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir dann so eine, überspitzt formuliert, Opel-Senator-Zeit haben und zurückholen mit Friedrich Merz und sagen wir drehen einfach nochmal was ganz weit zurück.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Chancen für die Union in der Opposition größer sind, als man denkt, weil wir wahnsinnig viele neue Themen haben. Wir haben die Staatsverschuldung auf einmal wieder ganz oben auf dem Zettel. Wir haben die Konjunktur, wir haben die Inflation, wir haben die Klimapakete. Das sind alles neue politische Inhalte, die auch mit dieser neuen Koalition, wenn sie denn zustande kommt, verbunden sein werden. Insofern kann die Union als stärkste Oppositionspartei, und sie ist ja die stärkste Partei in der Opposition, kann sie Opposition machen. Und das kann Friedrich Merz, glaube ich, auch ganz gut. Die Frage ist eben wirklich, ist er persönlich der geeignete Mann, der sich eben jedes Mal, wenn er verloren hat, erstmal beleidigt umgedreht hat und die Tür zugehauen hat und gegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, ich versuch's nochmal. Das, finde ich, ist eben vielleicht so das größte Problem bei der Eignung von Friedrich Merz für den Parteivorsitz und dann die Oppositionsführerschaft und dann die Kanzlerkandidatenschaft. Der fällt eben einfach immer über die eigenen Füße. Und das muss er sich abgewöhnen, wenn er Kanzler werden will. Und da bin ich eben einfach nicht so sicher bei der Serie von über die eigenen Füße fallen Geschichten, ob er das kann.
Haben Sie noch irgendeinen so ganz anderen Namen, wo Sie sagen, wir reden zu viel vielleicht über Friedrich Merz und die unsichere Frage, ob er das irgendwie kann? Gibt es noch irgendwen anders, der da vielleicht oder die da vielleicht noch aufploppen könnte?
Ich glaube ja, und das glauben viele in der CDU jedenfalls, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther ein toller Kandidat wäre. Der hat gesagt, er will nicht und er will auch jetzt nicht und er kann auch nicht. Aber das ist vielleicht auch vom Typ her jemand, der anders ist, der in ungewöhnlichen Koalitionen regieren kann, der ruhig regiert, der ganz offensichtlich ein gutes auch politisches Gesprächs- und Diskursklima in Schleswig-Holstein geschaffen hat. Das scheint jemand zu sein, den man jedenfalls nicht aus den Augen verlieren darf. Nicht für diese Runde, aber dann vielleicht später.
Die CDU auf der Suche nach einem neuen Vorsitz. Die Weltklimakonferenz geht in die Halbzeit und während die politische Weltgemeinschaft da verhandelt und spricht und überlegt, wirft Greta Thunberg stellvertretend natürlich für viele andere noch und für Fridays for Future und viele jüngere Menschen, die da demonstrieren, das begleiten, wirft sie der Politik vor, im Prinzip gehe es da gar nicht ums Klima. Hören wir mal kurz.
The leaders are not doing nothing.
Es ist nicht so, dass die Politiker nichts machen würden. Sie schaffen bewusst Schlupflöcher und kreieren Rahmenbedingungen, von denen sie selber profitieren. Es ist eine aktive Entscheidung der führenden Politiker, mit der Ausbeutung von Mensch und Natur weiterzumachen und die Zerstörung der gegenwärtigen und künftigen Lebensbedingungen zuzulassen.
Ursula Weidenfeld, dieser Vorwurf, der ja wirklich schon relativ radikal ist, nicht zu sagen, ihr tut zu wenig oder ihr tut nichts, sondern nein, ihr tut auch noch aktiv was in die andere Richtung. Trifft der oder ist Thunberg da vielleicht doch irgendwie ein bisschen übers Ziel hinaus? Für mich klingt es so ein bisschen wirklich nach, ja, also nicht nach Verschwörungstheorie, weil da ist ja viel dran und sie legt ja den Finger in richtige Wunden, aber es klingt halt so nach so einem brutalen Vorwurf zu sagen, ihr seid alle hier, weil ihr es eigentlich aktiv kaputt machen wollt.
Das ist ihre Rolle und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass die Rolle des Mahners, der Cassandra, gerade in der Klimadiskussion eine wahnsinnig wichtige ist und ja auch unglaublich viel in Bewegung gesetzt hat. Ich glaube, dass man da eben sehr, sehr deutlich sieht, dass Greta Thunberg sozusagen außerhalb des politischen Entscheidungsfindungsprozesses steht und immer reinruft und eben auch reinrufen muss. Es ist nicht genug, ihr tut das Falsche, ihr seid korrupt, um eben auf der einen Seite das Momentum, die Bewegung für mehr Klimaschutz am Leben zu halten, auch ihre eigenen Unterstützer an sich zu binden, die erwarten ja auch was von ihr und ihre eigenen Überzeugungen eben auch sehr, sehr laut zu sagen. Auf der anderen Seite sieht man gerade jetzt in Glasgow, dass ja viel in Bewegung ist und viel in Bewegung gekommen ist. Und das hat auch viel mit diesem Rufen auch der Jugendlichen zu tun, dass sich die Politiker bewegen, dass sich ganze Gesellschaften bewegen und bereit sind, in Klimaschutz zu investieren. Davon war man vor zehn Jahren weit entfernt. Und wenn man sich die scheidende Bundeskanzlerin anguckt, die mal Klimaministerin war und Umweltministerin war, die praktisch nichts erreicht hat, obwohl sie etwas erreichen wollte in dieser Zeit, dann sieht man schon, dass der Wind sich da total gedreht hat und dass jetzt dieses Momentum für mehr Klimaschutz eben auch angekommen ist.
Also im Prinzip schon der Moment, dass Sie sagen, es wäre an der Zeit, Respekt zu zollen und vielleicht auch ein Stück weit dankbar zu sein, dass sie jetzt stellvertretend für viele jüngere Menschen eben da dran geblieben ist?
Auf jeden Fall. Es ist wichtig, in Gesellschaften, in politische Systeme reinzurufen, die Interessen auch der jungen Generation, der mittelalten Generation laut zu artikulieren und auch dafür zu sorgen, dass eben praktisch aus dem außerparlamentarischen Raum, und das ist ja weltweit, Bewegung entsteht, Dynamik entsteht. Das ist eine ganz große Leistung. Eine andere große Leistung ist es eben, politische Vereinbarungen dazu zu finden. Und politische Vereinbarungen, die sind nicht besonders sexy, die schillern nicht, die sind auch nie der Big Bang. Das sind eben immer Kompromisse. Und da sieht man vielleicht eben auch so ein bisschen, ich will das nicht Aufgabenteilung nennen, aber so die die unterschiedlichen Rollen, die jemand wie Frau Thunberg hat, die als Junge in die Politik hineinruft, und auf der anderen Seite die Älteren, die Politik machen, die am Ende auch den Ausgleich finden müssen. Und es ist ja nicht so, als würde Klimaschutz nichts kosten, als würde es keinen Preis kosten, als würden da keine Existenzen, keine Arbeitsplätze, keine Eigentumswohnungen, keine Mobilitätsgewohnheiten in den nächsten Jahren massiv betroffen sein. Und insofern glaube ich, das muss man auch ernst nehmen. Man muss die Lebensbedingungen derjenigen ernst nehmen, die zum Beispiel auf individuelle Mobilität, auf Autos angewiesen sind. Und das ist die Aufgabe der Politiker, das ist die Aufgabe derjenigen, die das jetzt eben im politischen Raum verhandeln und dann auch durchsetzen.
Ursula Weidenfeld hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben ja gerade schon hier mit Ursula Weidenfeld gesprochen über das Thema Klimaschutz und über die Weltklimakonferenz. Ein Baustein von vielen wäre sicherlich, da sind sich Politik und Greta Thunberg dann vermutlich einig, mehr Bahnverkehr, mehr Güter zum Beispiel auf die Schiene zu bringen, mehr unterwegs auf der Schiene als auf der Straße, mehr Bahn statt Auto und natürlich sowieso mehr Bahn statt Fliegen. Das wollen auch zwei von drei koalitionsverhandelnden Parteien gerade, die Grünen und die FDP, interessanterweise aus unterschiedlichen Gründen. Die Grünen wollen es wegen des Klimas und die FDP, weil sie sagt, wir brauchen da einfach mehr Wettbewerb und Markt bei der Bahn. Bei der SPD ist das Ganze noch nicht ganz so beliebt, aber der Vorschlag ist auf jeden Fall, wir spalten die Bahn auf, also in einerseits das Netz, die Schienen und andererseits die Bahnen, die drauf fahren. Frau Weidenfeld, ist das für Sie eine überzeugende Vorstellung? Wir haben gerade schon kurz, während die Musik lief, gesprochen und natürlich hat jeder so die eigenen Erfahrungen mit dem Bahnfahren. Würden Sie sagen, das Bahnchaos wird geringer, wenn wir das aufteilen?
Das weiß man nicht. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Erkenntnisse, die sich übrigens auch bei der SPD verbreitet hat. Die SPD glaubt halt eben nur, dass man die Bahn in sich sanieren kann, während eben Grüne und FDP meinen, das kann man nicht. Diesen Laden muss man aufspalten, damit er in Bewegung kommt. Es ist ja nicht nur so, dass man Netz und Betrieb spalten muss, sondern man müsste sich ja auch mal mit den internationalen Beteiligungen dieser Bahn beschäftigen, die wahnsinnig viel Manpower binden, ohne dass sie die Aufgaben, die die Bahn in Deutschland hat, in irgendeiner Form voranbringen. Und ich glaube, dass Netz und Betrieb zu trennen deshalb eine ganz gute Idee ist, weil die Bahn heute ja das Netz selber hat. Und wenn eben ein anderer Bahnbetreiber, wie zum Beispiel Flixtrain oder ausländische Bahngesellschaften, auf den Gleisen der Deutschen Bahn fahren wollen, dann müssen die das beantragen. Und dann kriegen die dann irgendwann, machen die viel Papierkram und dann werden sie irgendwann zugeteilt und bekommen das. Andere Länder machen das viel besser. Die haben einfach ein Bestellsystem. Und dieses Bestellsystem, das kann man online bedienen. Und da, glaube ich, würde sehr, sehr viel in Bewegung kommen, wenn denn das Netz selber neutral wäre. Und es redet ja im Moment auch niemand davon, das zu privatisieren, sondern das soll in so eine Art öffentlich-rechtliche Gesellschaft überführt werden. Die würde ja dann auch in den Bestand des Netzes investieren und sie würde auf der anderen Seite die Slots oder die Fahrmöglichkeiten neutral vergeben. Mhm. Und dann hätten andere Mitbewerber der Bahn, Schienen, also der Bahn selber, eben auch die Gelegenheit, sich um diese Trassen zu bewerben oder um sich um diese Fahrten zu bewerben und da zum Zuge zu kommen. Und wenn man möchte, und das wollen ja alle Parteien, dass bis zum Jahr 2030 sich der Passagierverkehr auf der Bahn verdoppelt, wir reden auch gar nicht von Gütern, wir reden nur von Passagieren, dann ist für jeden, der in der letzten Zeit mal Bahn gefahren ist, total erkennbar, dass das nicht geht. Jedenfalls nicht in dem Betrieb, der da heute herrscht, der eben politisch total durchsetzt ist, der immer davon lebt, dass wenn die Bahn sagt, jetzt haben wir aber gar kein Geld mehr, dass dann eben ein Zuschuss aus dem Verkehrsministerium angewiesen wird und dann bekommt die Bahn wieder Geld. Sie muss nicht wettbewerbsfähig arbeiten, sie muss nicht gut funktionieren und trotzdem wird sie eben politisch, weil die Bahn eben eins der Mittel ist, mit dem man klimaneutral nicht, aber klimaschonend fahren kann, wird sie eben total unterstützt. Und da ist es eben höchste Zeit, dass etwas passiert und dass eben auch organisatorisch was passiert.
Wo allerdings dann bei mir Fragezeichen oder Zweifel auftauchen, ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, Gerade dieser Teil der Bahn, der ist ja extrem verlustreich. Also es gibt ja auch Bahnteile, Anteile, die Gewinne machen. Aber gerade der Fernverkehr ist einer, wo wahnsinnige Verluste eingefahren werden. Heißt das nicht irgendwo ein Stück weit auch, dass es sozusagen ein schwierig gewinnbringendes Segment ist? Und wenn da jetzt andere noch raufkommen, habe ich sozusagen aus Kundensicht oder als Bahnfahrender Sicht, dass ich denke, das kann nicht unbedingt klappen, dass da ganz viele kommen und für mich noch einen besseren Bahnverkehr.
Das hat man bei der Post und bei der Telekom auch immer gedacht. Und als die dann privatisiert wurden, hat man festgestellt, ja, das ist ruckelig und ja, es ist auch schwierig, aber insgesamt ist bei der Telekom, wenn man sich die Telekom, also die Fernsprechtarife, die Internettarife, die Mobilfunktarife anguckt, ist die Dienstleistung viel, viel besser geworden und zu viel, viel niedrigeren Preisen. Bei der Post ist es ein kleines bisschen anders.
Paketdienstleistungen, weiß ich auch nicht, wie glücklich man damit ist, oder?
Naja, aber was heißt, wie glücklich man damit ist? Es gibt jetzt Paketdienstleister, es gibt sehr, sehr viele, die im Wettbewerb stehen. Und man würde nicht wissen wollen, wie das laufen würde, wenn eben nur die Deutsche Post da unterwegs wäre. Insofern glaube ich, dass Wettbewerb in diesen beiden Bereichen jedenfalls gezeigt hat, dass man bessere Dienstleistungen bekommt zu günstigeren oder vergleichsweise günstigen Preisen. Und ich wüsste nicht, warum das bei der Bahn anders sein soll. Es wäre ein anderes System. Aber eben, wie gesagt, wir reden ja nicht über einen Markt, der in sich stabil ist, sondern wir reden über einen Markt, der sich in den nächsten Jahren verdoppeln soll. Und beim Güterverkehr muss noch viel, viel mehr passieren. Und dass man da effizienter wirtschaften muss und auch effizienter mit den Ressourcen umgehen muss. Und das Schienennetz ist die Ressource. Das scheint mir völlig offensichtlich zu sein.
Einer und eine Show kommen zurück heute Abend. Eine echte Fernsehgröße aus der Zeit, als der Fernseher noch ein Ort war, vor dem sich Familien wirklich gemeinsam versammelt haben. Vor allem geprägt durch einen Moderator, über dessen Kleidungsgeschmack dann auch das halbe Land gesprochen hat, jeweils am nächsten Tag, der aber auch wirklich große Stars nach Deutschland geholt hat. Sie ahnen vielleicht schon, wohin es geht, Frau Weidenfeld. Wetten, dass es mir gelingt, die Marke meines Bleistiftes am Geschmack zu erkennen.
Wetten, dass es mir gelingt, mit einem Gabelstapler eine Kerze auszublasen.
Oh, das wollen wir sehen. Das schaffen wir jetzt hier in dem Studio nicht. Da passt der Gabelstapler nicht rein. Ich sage das mit dem Bleistift auch nicht, weil das wäre ja auch Schleichwerbung. Wobei man die bei Wetten, das ja vielleicht auch manchmal gesehen hat in Sachen Gummibärchen. War das für Sie aber auch so eine große Zeit der nostalgischen Momente, Wetten, das?
Es war vor allem die Zeit, wo man samstagsabends eben tatsächlich mit Eltern und Neffen und Nichten und allen möglichen Leuten vor der Glotze saß und sich gut amüsiert hat und sich unterhalten hat. Und das ist vielleicht etwas, was die schönste Erinnerung ist und was eben auch heute Abend so nostalgische Gefühle dann erwachen lassen wird, wenn man sich so erinnert, wie das eigentlich war vor Netflix und vor dem Internet und bevor eben jeder seins gemacht hat und alle irgendwie natürlich auch verurteilt waren, sich diesen Mist anzugucken. Und das war es ja manchmal auch.
Genau.
Das ist, glaube ich, schon eine interessante und auch schöne Erinnerung an Zeiten, die nie wiederkommen werden. Und auch wenn man sich Thomas Gottschalk anguckt, dann würde man eben auch sagen, das kommt natürlich auch nie wieder.
Auch darüber, wenn Sie sich zu Hause noch ein bisschen vorbereiten wollen, vielleicht nostalgisch oder auch ablehnend, darüber, inwiefern das gut oder auch nicht gut gealtert ist, haben wir gesprochen in unserer aktuellen Folge Kulturpodcast, Lakonisch Elegant. Da gibt es eine halbe Stunde Gespräch mit Fernsehmacherin Anna Duschime über Wetten, das, über Nostalgie und auch Sachen, die ja nicht so gut vielleicht mehr funktionieren. Können Sie finden unter deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Frau Weidenfeld, danke sehr für Ihren Besuch hier heute.
Danke für die Einladung.
Gerne.